Die Lieder der heutigen Lesung, Lied Nummer 82, Lied Nummer 148 und Lied Nummer 95. Das Thema heute Abend, Gottes Führung am Beispiel Josefs. Ich beginne die Lesung mit Stellen aus der Bibel. Alle Bibelstellen sind aus dem ersten Buch Mose und abwechselnd lese ich aus dem Lehrbuch der christlichen Wissenschaft, Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift von Mary Baker Eddy. Erstes Buch Mose. Das ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern die Schafe hütete. Israel hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm ein buntes Gewand. Und seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Seine Brüder beneideten ihn. Als nun seine Brüder hingingen, um in Sichem das Kleinvieh ihres Vaters zu weiden, sagte Israel zu Josef: Hüten nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Geh hin und sieh, ob es wohl steht um deine Brüder und um das Vieh, und bring mir Nachricht. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn von fern sahen, fassten sie, bevor er nah zu ihnen kam, den Plan, ihn zu töten, und sagten zueinander: Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun, lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen retten und sagte: Lasst uns ihn nicht töten, vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in diese Grube, die in der Wüste ist, und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand retten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und schauten, und sie, eine Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her. Da sagte Judah zu seinen Brüdern: Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Und seine Brüder gehorchten ihm. Und als die Midianiter, die Kaufleute, vorüberkamen, zogen sie Josef aus der Grube heraus und verkauften ihn den Ismaelitern um 20 Silberlinge. Die brachten Josef nach Ägypten. Da nahmen sie Josefs Gewand, schlachteten einen Ziegenbock und tauchten das Gewand ins Blut, schickten das bunte Gewand hin, ließen es ihrem Vater bringen und sagen: Das haben wir gefunden, sieh, ob es das Gewand deines Sohnes ist oder nicht. Er erkannte es aber und sagte: Es ist das Gewand meines Sohnes. Und Jakob zerriss sein Gewand, legte einen Sack um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Lehrbuch. Der Allweise vertraut seine höchsten Aufgaben nicht dem Unwürdigen an. Wenn er einen Boten beauftragt, dann ist es jemand, der ihm geistig nahe steht. Kein Mensch kann diese mentale Macht missbrauchen, wenn Gott ihn gelehrt hat, sie zu erkennen. Wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Wer Gottes Willen oder die Forderungen der göttlichen Wissenschaft kennt und befolgt, zieht die Feindschaft des Neides auf sich. Die Unsterblichen oder die Kinder Gottes in der göttlichen Wissenschaft sind eine harmonische Familie. Aber die Sterblichen oder die Menschenkinder im materiellen Sinne sind unharmonisch und oft falsche Brüder. Disharmonie versucht die Materie sowohl zur Ursache als auch zur Wirkung von Intelligenz oder Seele zu machen und so Gemüt von Gott zu trennen. Der materielle Sinn hat sein Reich getrennt von der Wissenschaft im Unwirklichen. Disharmonie hat kein Prinzip. Ihre Tätigkeit ist irrig und setzt voraus, dass der Mensch in der Materie ist. Harmonische Tätigkeit geht von Geist, Gott aus. Judas hatte weltliche Waffen. Jesus hatte nicht eine davon. Und er wählte zur Verteidigung keine weltlichen Mittel. Er tat seinen Mund nicht auf. Der große Beweisführer von Wahrheit und Liebe schwieg gegenüber Neid und Hass. Die Heilige Schrift sagt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Wenn wir zur Wahrheit des Seins erwachen, wird alle Krankheit, aller Schmerz, alle Schwachheit, alle Müdigkeit, alles Leid, alle Sünde, aller Tod unbekannt sein. Und der sterbliche Traum wird für immer aufhören. Du musst die moralische Macht des Gemüts nutzen, um über die Wogen des Irrtums zu schreiten und deine Ansprüche durch Demonstration zu stützen. 1. Buch Mose. Josef wurde nach Ägypten hinabgeführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann, der Kämmerer des Pharao und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann war, dem alles gelang. Und er war im Haus seines Herrn des Ägypters. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand gelingen. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Darum ließ er alles, was er hatte, unter Josefs Händen und kümmerte sich um nichts neben ihm. Und es geschah danach, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und sagte, schlaf bei mir. Er weigerte sich aber und sagte zu der Frau seines Herrn, sieh, mein Herr kümmert sich neben mir um nichts, was im Haus ist. Und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Wie sollte ich denn ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und er gehorchte ihr nicht. Es geschah eines Tages, dass Josef in das Haus ging, um seine Arbeit zu tun. Und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dort im Haus. Und sie erwischte ihn bei seinem Gewand und sagte, leg dich zu mir. Aber er ließ das Gewand in ihrer Hand, floh und lief zum Haus hinaus. Als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sagte zu ihnen, seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass er seinen Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir herein und wollte sich zu mir legen, aber ich rief mit lauter Stimme. Und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte, da ließ er sein Gewand bei mir und floh und lief hinaus. Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn sein Herr und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Aber der Herr war mit Josef, neigte ihm seine Güte zu und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtsmann über das Gefängnis, sodass der Amtsmann ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab. Und der Amtsmann des Gefängnisses kümmerte sich um nichts. Denn der Herr war mit Josef und was er tat, das ließ der Herr gelingen. Lehrbuch. Weil der Nebel der Unklarheit, der sich durch den Irrtum gebildet hat, eine falsche Grundlage hat, vertieft er den falschen Anspruch und erklärt schließlich, dass Gott Irrtum kenne und dass Irrtum Gottes Schöpfung verbessern könne. Obwohl uns die Lüge das genaue Gegenteil der Wahrheit präsentiert, behauptet sie, Wahrheit zu sein. Die Schöpfungen der Materie entstehen aus einem Nebel oder einem falschen Anspruch oder einer Mystifizierung und nicht aus dem Firmament oder Verständnis, das Gott zwischen dem Wahren und dem Falschen aufrichtet. Im Irrtum kommt alles von unten, nicht von oben. Das Zeugnis der physischen Sinne kehrt die wirkliche Wissenschaft des Seins oft um und schafft so ein Reich der Disharmonie, in dem es Sünde, Krankheit und Tod scheinbare Macht zuschreibt. Aber die großen Tatsachen des Lebens, richtig verstanden, besiegen diese Dreiheit der Irrtümer, widersprechen ihren falschen Zeugen und offenbaren das Himmelreich, die tatsächliche Herrschaft der Harmonie auf Erden. Bedenke, dass die Menschheit früher oder später, entweder durch Leiden oder durch die Wissenschaft, davon überzeugt werden muss, dass es den Irrtum zu überwinden gilt. Bei dem Versuch, die Irrtümer der Sinne zunichte zu machen, muss man den letzten Heller voll und ganz bezahlen, bis aller Irrtum schließlich der Wahrheit unterworfen ist. Die göttliche Methode, den Lohn der Sünde zu zahlen, besteht darin, dass wir unsere Verstrickungen entwirren und durch Erfahrung lernen, zwischen Sinn und Seele zu unterscheiden. Man muss sehen, dass Sünde, Krankheit und Tod ohne Wirklichkeit sind, so wie sie ohne das Gute, ohne Gott sind. Dieses Verständnis ist nicht intellektuell. Es ist nicht das Ergebnis gelehrter Errungenschaften. Es ist die ans Licht gebrachte Wirklichkeit aller Dinge. Das Sterbliche, Irrende und Endliche sind menschliche Auffassungen, die sich selbst eine Aufgabe zuteilen, die sie unmöglich bewältigen können, nämlich zwischen dem Falschen und dem Wahren zu unterscheiden. Dinge, die dem Original gänzlich unähnlich sind, spiegeln dieses Original nicht wider. Daher hat die Materie, weil sie nicht die Widerspiegelung des Geistes ist, keine wirkliche Existenz. Das ruhige und erhobene Denken oder das geistige Erfassen hat Frieden. So setzt sich das Aufdämmern der Ideen fort und bildet jede nachfolgende Stufe des Fortschritts. Alles, was den Menschen versklavt, ist der göttlichen Regierung entgegengesetzt. Inmitten der Unvollkommenheit wird Vollkommenheit nur schrittweise erkannt und anerkannt. Aber der falsche Anspruch des Irrtums setzt seine Täuschungen so lange fort, bis das Gute beharrlich erworben und gewonnen und so das Ziel erreicht ist. Der Schatten seiner rechten Hand ruht schon auf dieser Stunde. Wenn diese Stunde der Entwicklung kommt, wird die geistige Liebe dich zwingen, das zu akzeptieren, was dein Wachstum am meisten fördert. Selbst wenn du an einer Vorstellung von persönlichen Freuden festhältst. Freunde werden dich betrügen und Feinde dich verleumden. Bis die Lektion ausreicht, dich zu erheben. Denn wenn die Not am größten, ist Gottes Hilf am nächsten. Erstes Buch Mose. Und nach 2 Jahren hatte der Pharao einen Traum. Und er schickte aus und ließ alle Wahrsager in Ägypten rufen und alle Weisen. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, und sie ließen ihn schnell aus dem Gefängnis. Da sagte der Pharao zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt. Der Pharao sagte zu Josef: Ich träumte, ich stehe am Ufer des Nils, und sieh, aus dem Wasser stiegen 7 schöne, fette Kühe. Sie weideten im Riedgras. Und sieh, nach ihnen stiegen andere 7 dürre, sehr hässliche und magere Kühe heraus. Josef antwortete dem Pharao: Gott verkündet dem Pharao, was er vorhat. Sieh, 7 reiche Jahre werden kommen in ganz Ägypten, und nach ihnen werden 7 Jahre des Hungers kommen, sodass man alle Fülle in Ägypten vergessen wird. Und die Hungersnot wird das Land verzehren, sodass man nichts wissen wird von der Fülle im Land vor der Hungersnot. Nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägypten setze, und lasse sie alles Getreide der guten Jahre, die kommen werden, sammeln, dass sie in den Kornhäusern des Pharao, in den Städten Getreide aufschütten als Vorrat. Und das Getreide soll für das Land als Vorrat dienen in den 7 Jahren des Hungers, die über Ägypten kommen werden. Die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sagte zu seinen Knechten: Wie könnten wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sagte zu Josef: Weil dir Gott all das kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus gesetzt sein, und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Und der Pharao nahm seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand, kleidete ihn mit kostbarem Leinen und legte ihm eine goldene Kette um den Hals und gab ihm eine Frau. Und das Land trug in den 7 reichen Jahren die Fülle. Und er sammelte alles Getreide der 7 Jahre und tat das Getreide in die Städte. Als die 7 reichen Jahre um waren in Ägypten, da fingen die 7 Hungerjahre an, wie Josef gesagt hatte. Und es war eine Hungersnot in allen Ländern, aber in ganz Ägypten war Brot. Als nun im ganzen Land Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern Korn. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen. Das Lehrbuch. Das Wunder der Gnade ist kein Wunder für die Liebe, denn die göttliche Liebe versorgt die ganze Menschheit und zu jeder Stunde mit allem Guten. Weissagung verachtet nicht, den Geist dämpft nicht. Das einzige Erfordernis für uns ist, dies zu wissen, und Liebe, das göttliche Prinzip des wirklichen Menschen, in die Tat umzusetzen. Die christliche Wissenschaft offenbart Wahrheit und Liebe als die treibenden Kräfte des Menschen. Meine Engel sind erhabene Gedanken, die an der Pforte manch eines Grabes erscheinen, indem die menschliche Auffassung ihre liebsten irdischen Hoffnungen begraben hat. Mit weißen Fingern zeigen sie aufwärts zu einer neuen und verherrlichten Zuversicht. zu höheren Idealen des Lebens und dessen Freuden. Engel sind Gottes Repräsentanten. Diese aufwärts schwebenden Wesen führen niemals zum Selbst, zur Sünde oder zur Materialität, sondern sie führen zum göttlichen Prinzip alles Guten, dem jede wirkliche Individualität, jedes wirkliche Bild oder Gleichnis Gottes zustrebt. Das Verständnis von Wahrheit und Liebe, dem Prinzip, das die Zwecke des ewigen Guten verwirklicht und sowohl den Glauben an das Böse als auch die Praxis des Bösen zerstört, führt zum Erkennen der göttlichen Idee. In der göttlichen Offenbarung verschwindet das materielle und körperliche Selbst und die geistige Idee wird verstanden. Bibel. Als Jakob sah, dass in Ägypten Getreide zu kaufen war, sagt er zu seinen Söhnen: Zieht hinab und kauft uns dort Getreide, damit wir leben und nicht sterben. Da zogen 10 Brüder Josefs hinab. Als nun die Brüder Josefs kamen, fielen sie vor Josef nieder zur Erde auf ihr Gesicht. Und Josef sah seine Brüder an und erkannte sie. Aber er stellte sich fremd, redete hart mit ihnen und sagte: Woher kommt ihr? Sie sagten: Aus Kanaan, um Getreide zu kaufen. Aber obwohl Josef seine Brüder erkannte, erkannten sie ihn doch nicht. Sie antworteten ihm: Mein Herr, deine Knechte sind gekommen, um Getreide zu kaufen. Josef sagte zu ihnen: Kundschafter seid ihr. Daran will ich euch prüfen. Ihr sollt nicht von hier wegkommen, es sei denn, dass euer jüngster Bruder herkommt. Schickt einen von euch hin, der euren Bruder holt. Und er ließ sie 3 Tage lang zusammen in Gewahrsam nehmen. Als sie nun heimkamen zu ihrem Vater Jakob nach Kanaan, berichteten sie ihm alles, was ihnen begegnet war, und sagten: Der Mann, der im Land Herr ist, redete hart mit uns und hielt uns für Kundschafter. Und wir antworteten ihm: Wir sind redlich und nie Kundschafter gewesen. Da sagte der Mann, der Herr des Landes, zu uns: Bringt euren jüngsten Bruder zu mir. So merke ich, dass ihr nicht Kundschafter, sondern redlich seid. Da sagte ihr Vater Israel zu ihnen: Muss es denn so sein, so tut es. Da nahmen die Männer Benjamin, machten sich auf und zogen nach Ägypten und traten vor Josef. Er grüßte sie freundlich und sagte: Geht es eurem alten Vater gut? Lebt er noch? Und er hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter. Und Josef eilte, denn sein Herz entbrannte ihm gegen seinen Bruder, und er suchte, wo er weinen könnte, und ging in seine Kammer und weinte dort. Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen und sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor ihm. Er aber sagte zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sagte: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und grämt euch nicht, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch auf Erden übrig zu lassen und euer Leben zu erhalten. Und nun, nicht ihr habt mich hergesandt, sondern Gott. Eilt nun, zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm: So, das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen. Gott hat mich zum Herrn in ganz Ägypten gesetzt. Komm herab zu mir. So zogen sie hinauf von Ägypten und kamen zu ihrem Vater Jakob und berichteten ihm: Josef lebt noch und ist Herr in ganz Ägypten. Und die Söhne Israels hoben ihren Vater Jakob mit ihren Kindern und Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Josef versorgte seinen Vater, seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot. Die Heilige Schrift lehrt uns, bei Gott sind alle Dinge möglich. Alles Gute ist dem Geist möglich. Nur wenn die sogenannten Freuden und Schmerzen der Sinne in unserem Leben vergehen, finden wir unbestreitbare Zeichen dafür, dass Irrtum begraben worden ist und wir zu geistigem Leben auferstanden sind. Macht die Weisheit grobe Fehler, die später vom Menschen korrigiert werden müssen? Wenn die göttlichen Weisungen verstanden werden, entfalten sie die Grundlage der Gemeinschaft, in der ein Gemüt nicht mit einem anderen im Streit liegt, sondern alle einen Geist, Gott, eine intelligente Quelle haben. In Übereinstimmung mit dem Gebot der Bibel, lasst das Gemüt in euch sein, das auch in Christus Jesus war. Der Mensch und sein Schöpfer stehen in der göttlichen Wissenschaft in Wechselbeziehung zueinander. Und das wirkliche Bewusstsein kennt nur die Dinge Gottes. Die Erkenntnis, dass alle Disharmonie unwirklich ist, lässt der menschlichen Anschauung Dinge und Gedanken in ihrem wahren Licht erscheinen und zeigt, dass sie schön und unsterblich sind. Wenn wir in der Wissenschaft lernen, wie wir vollkommen sein können, so wie unser Vater im Himmel vollkommen ist, wird das Denken in neue und gesunde Bahnen geleitet, zur Betrachtung unsterblicher Dinge und von der Materialität weg zu dem Prinzip des Universums, einschließlich des harmonischen Menschen. Wer Reinheit und Zuneigung nicht aus Erfahrung kennt, kann niemals Seligkeit in der gesegneten Gemeinschaft mit Wahrheit und Liebe einfach durch den Übergang in eine andere Sphäre finden. In der Ordnung der Wissenschaft, in der das Prinzip über dem steht, was es widerspiegelt, ist alles ein großartiger Einklang. Es ist das Vorrecht des immer gegenwärtigen göttlichen Gemüts und des Denkens, das mit diesem Gemüt übereinstimmt, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zu kennen. Wenn wir diese Wissenschaft gründlich erlernt und richtig in uns aufgenommen haben, können wir die Wahrheit genauer kennen, als der Astronom die Sterne deuten oder eine Sonnen- oder Mondfinsternis berechnen kann. Es ist die Erleuchtung des geistigen Verständnisses, das die Fähigkeit der Seele und nicht die des materiellen Sinnes demonstriert. Solche Intuitionen offenbaren alles, was die Harmonie ausmacht und sie fortbestehen lässt. Sie befähigen uns, Gutes zu tun, nicht aber Böses. Der Allweise vertraut seine höchsten Aufgaben nicht dem Unwürdigen an. Wenn er einen Boten beauftragt, dann ist es jemand, der ihm geistig nahesteht.